eine kleine Seereise gefällig, im Wollpullover an Deck stehen, sich von Cuxhaven nach Helgoland bringen lassen, dabei womöglich in die Sonne blinzeln und gespannt sein auf die Insel? Machen wir jetzt. Ich muss ein bisschen zurückgehen, dass unser Reporter Thilo Schmidt vor ein paar Wochen überhaupt nach Helgoland gekommen ist. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn im Winter fährt nur 4-mal pro Woche ein Schiff zu Deutschlands einziger Hochseeinsel. Und wenn dann gerade ein schwerer Wintersturm über die Nordsee fegt, ja, dann bleibt das Schiff einfach in Cuxhaven liegen. Aber auch in der Sommersaison sieht es nicht besonders gut aus für Helgoland. Immer mehr Schiffsverbindungen dorthin werden aufgegeben, weil sie sich einfach nicht mehr lohnen oder weil die Schiffe überaltert sind. Aber immer noch lebt Helgoland von der Masse der Touristen, der Tagestouristen, die auf der Insel immer noch Schnaps und Zigaretten zollfrei kaufen und für 4 Stunden Inselaufenthalt 5 Stunden Schifffahrt in Kauf nehmen. Ja, aber die Butterfahrer werden immer weniger und auf Helgoland stehen immer mehr Geschäfte leer. Es muss was passieren und so hat ein Hamburger Bauunternehmer einen atemberaubenden Vorschlag gemacht. Er will die Felseninsel Helgoland und die vorgelagerte Sandinsel, die Helgoländer Düne, mittels Spundwand und einer gigantischen Sandaufspülung verbinden und so in etwa 100 Hektar Land gewinnen. Ja, und dieses Land könnte man dann mit Hotels und mit Häusern bebauen. Ja, manch einer spricht da vom Dubai des Nordens. Wir gehen hin. Thilo Schmidt war dort auf Helgoland und hat mit den Helgoländern über diesen sogenannten Masterplan gesprochen. Er nimmt uns zunächst mit etwas zurück zum ersten Tag im März. Und dieses Datum ist für die Insulaner ein ganz besonderes.
Die Helgoländer Glocke. Sie läutet nur wenige Male im Jahr, aber immer zu Mitternacht am 1. März, dem Helgoländer Feiertag, dem Tag der Inselfreigabe. Am 1. März 1952 wurde die Insel ihren Bewohnern zurückgegeben, nachdem alliierte Bomben aus Helgoland ein Trümmerfeld machten. Selbst nach dem Krieg noch diente das kleine Eiland den Briten als Bombenabwurfplatz. Bürgermeister Frank Botscher.
Das muss man erklären. Die haben also es geschafft, nach einem verheerenden Bombenangriff von dieser Insel gebracht zu werden, auf 151 Orte des Festlandes verteilt zu sein, trotzdem über Distanzen ohne Handy, ohne Fax, ohne Telefon Informationen austauschen zu können, mit dem Ziel, wir fahren, egal wie das da aussieht, wir fahren da wieder hin und wir bauen unseren Ort wieder auf. Das ist emotional geladen, was da am 1. März immer abläuft.
Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel. 1 Quadratkilometer groß. Der rote Buntsandstein, der bis zu 60 Meter aus der Nordsee herausragt, hat bessere Zeiten gesehen. Jahrzehntelang lebte Helgoland, bis heute Zoll- und Mehrwertsteuerfreie Sonderzone, gut von den Butterfahrern, von denen jeden Tag bis zu 10.000 zur Tagestour nach Helgoland kamen, um Schnaps und Zigaretten zu kaufen. Die guten Zeiten sind längst vorbei. Auf Helgoland geht manches abwärts, das weiß auch der Bürgermeister. Und er wünscht sich, dass die Insulaner nun zusammenhalten, wie damals.
Ja, ich würde mal sagen, der 1. März erinnert uns ja an die Tag der Wiederfreigabe 1952. Das ist ja der geschichtliche Hintergrund. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade in einer Phase auch des Wiederbeginns. Das hat nichts mit dem Wiederaufbau der Ortschaft und des Gemeinwesens zu tun, sondern wir befinden uns in einer Zeit der Veränderung. Die Insel erfährt eine Veränderung zwangsläufig dadurch, dass wir wirtschaftlich die Abhängigkeit vom Tagestourismus hatten und wir feststellen müssen, dass der Tagestourismus aufgrund mangelnder Kapazitäten, fehlender Schiffsverbindung deutlich zurückgegangen ist, dass Helgoland eine Strukturveränderung durchmachen muss. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, sonst wäre ich auch kein Helgoländer, dass wir aus diesem Tal auch wieder rauskommen. Das haben die Helgoländer über die Jahrhunderte schon immer geschafft und wir werden das auch schaffen. Aber das können wir nur gemeinsam und nicht vereinzelt, sondern das muss die Inselgemeinschaft wuppen.
Im Winter erholt sich die Insel von der Saison, die für viele Helgoländer aus 7 Tagen Arbeit pro Woche besteht. Es werden Geschäfte und Pensionen renoviert. Man hat Zeit füreinander. Die nach der totalen Zerstörung der Insel in den 50ern neu gebauten Häuser stehen in Reih und Glied, die Fassaden verschiedenfarbig. Sie beherbergen Restaurants, Kneipen oder Duty-Free-Läden. Im Lung Wai, der Haupteinkaufsgasse im Unterland, steht jedoch manches Ladenlokal leer. Das lässt die 50er-Jahre-Architektur ein wenig trist erscheinen.
Die Kargheit und Schlichtheit der 50er-Jahre-Architektur, die sagt man uns Menschen ja auch durchaus manchmal nach. Das sind wir nicht, wir sind eigentlich alle im Kopf frisch. Aber wir sind eben eigen und wir sind vom friesischen Blut. Und das unterscheidet uns möglicherweise auch von anderen Inselbewohnern, die schneller aus Festland kommen. Wir sind Eigenbrötler, wir leben hier in unserem eigenen Dunstkreis und haben einen sehr weiten Horizont. Allerdings wünschte ich mir manchmal, die Erde wäre eine Scheibe und man würde zum Beispiel seine Mitbewerber an der Küste und die anderen Inseln mal sehen können. Weil dieses Gefühl fehlt manchmal Helgoländer zu wissen, dahinter am Horizont geht die Welt weiter.
Wenn man vom Unterland mit dem Fahrstuhl auf das Oberland fährt und vom Gipfelkreuz, dem höchsten Punkt der Insel, in die Ferne schaut, sieht man am Horizont höchstens in der Ferne Schiffe vorbeiziehen. Und direkt vor der Felseninsel Helgoland die Düne. Eine Sandinsel mit langen Stränden und dem Helgoländer Flugplatz. Von leichtem Grün überzogen liegt die 0,7 Quadratkilometer große Düne der Felseninsel zu Füßen.
Und da ist eben die Felseninsel und die Düne, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Dass die Insel an sich hier in der Lage einzigartig ist, man findet ja in der Nordsee solche und der weltweit, glaube ich, nicht mehr so eine Inselgruppe. Ich spreche ja hier mittlerweile von Inselgruppe, solange wir das noch sind.
Denn ein Investor will ein kühnes Projekt wagen, Helgoland mit der Düne verbinden, um 100 Hektar neues Land zu gewinnen, auf dem gebaut werden kann. Der potenzielle Investor ist der Hamburger Bauunternehmer Arne Weber, dessen Vorfahren selbst Helgoländer sind.
Das ist Helgoland in seiner alten Abmessung. Hier haben wir die Düne und dies ist das Stück, was aufgespült werden kann. Helgoland sah ja mal so aus, so ähnlich aus, bis genau 1721, als dann in einer Sturmnacht das Mittelstück rausgespült wurde. Und insofern haben wir hier auch ganz ideale Bedingungen, rein technisch mal betrachtet, für die Aufspülung. Die Leute, die das hören, die sagen immer, ah, der ist doch verrückt und das geht doch gar nicht und das ist doch ein Hirngespinst. Aber ich bin Bauingenieur und wir machen Wasser- und Hafenbau. Und für einen Ingenieur ist das nicht so schwierig, wenn man die Rahmenbedingungen hier kennt.
Das wird so, was eine der Fähre hat, das ist Skid Estate.
Skid Estate hat er
ja. Ja. Ja, der wird gar nicht mehr zufrieden. Nee, Elon wird Elon Blio. Ja. In der Hallen hat der Hallen Blio.
Ja.
Wo ist er noch ein Steh frei? Ich konnte ja. So viel Tee, der am Rektor bald ihn der.
Gibt es sowas? Man fährt 5 Minuten oder 7 Minuten mit der Dünnfähre und ist in einer ganz anderen Welt. All die Plackerei, die Sorgen, die Nöte, den Stress, den man auf der Insel hat, den lässt man an der Dünnfähre ab. So einfach ist es. Also ich sehe es sehr, sehr gespalten. Natürlich wäre es eine Möglichkeit, sich möglicherweise touristisch weiterzuentwickeln, wenn mit Bedacht Infrastruktur drauf entsteht, die nachhaltig geplant ist. Aber so weit sind wir noch nicht.
Sagt Helgolands Kurdirektor Klaus Furtschmeier, der vor 1,5 Jahren aus Oberbayern hierher kam. Noch pendelt zwischen Helgoland und der Düne wie eh und je die Dünenfähre. Sie pendelt zwischen den zwei verschiedenen Welten dieses kleinen Mikrokosmos, weit draußen im Meer. An den breiten Stränden der Düne kann man Rolf Blädel treffen. Er ist Robbenjäger, er hegt und pflegt die Seehunde und Kegelrobben, die sich an der Düne niedergelassen haben, führt Touristen und Alzheimer-Patienten des Helgoländer Krankenhauses über die Düne. Der Masterplan Helgoland ist ihm noch nicht ganz geheuer.
Was mir eben fehlt, das sind die ganzen
ja, naturschutzrechtlichen Naturschutzmöglichkeiten, Einschränkungen, kommt was hinzu? Was ist mit den Strömungsverhältnissen? Wie will er das Wasser loswerden? Unsere härtesten Stürme kommen nun mal von Nordwest. Und das sind alles so Fragen, die absolut noch nicht beantwortet sind. Und solange die nicht beantwortet sind, stehe ich dem kritisch gegenüber.
Dem pensionierten Wasserschutzpolizisten ist zwar klar, dass sich etwas ändern muss auf Helgoland, dass Helgoland mehr 3-Sterne-Betten braucht als Ersatz für den zurückgehenden Tagestourismus. Aber er hat Angst um seine Dünen. Rolf nähert sich vorsichtig einer Kolonie von Kegelrobben.
Oh, 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 oh.
Ruft Rolf den Robben zu und man könnte fast denken, die Robben erkennen seine Stimme.
Damit beruhige ich sie nur.
Jedes neugeborene Jungtier hat Rolf mit einer Markierung an der Schwanzflosse versehen. So kann er jedes Tier identifizieren.
Die waren verschwunden aus Deutschland. 74 ist der erste Nachweis einer Sichtung hier vor Helgoland durch einen Mitarbeiter der Biologischen Anstalt. Und so seit Ende der 90er Jahre haben wir sie ziemlich fest hier liegen. So, dann will ich mal gucken, ob ich an die Lörre reinkomme. Ich möchte die Nummer mal sehen.
Noch ist es recht ruhig auf Helgoland und die Urlauber, die jetzt kommen, bleiben nicht nur 4 Stunden, wie die Tagestouristen, die zollfrei Schnaps und Zigaretten kaufen. Sie sitzen stundenlang am Dünenstrand und beobachten die Robben. Und Rolf hat eine alte Bekannte wieder entdeckt.
Die müsste Wurfsaison 2007, 2008.
Nur er sollte sich den Kegelrobben nähern. Es sind immerhin Deutschlands größte Raubtiere. Ebenso wie Rolf Bledel ist die Helgoländerin Lilo Tabay mit der Düne verwurzelt. Die Fotografin verbringt oft Stunden bei den Robben, den Fotoapparat im Anschlag. Auch sie weiß, dass auf Helgoland etwas passieren muss, aber auch sie ist in Sorge um die Düne.
Ich denke, dass es vielleicht für uns eine neue Lebensgrundlage gibt für die nächste Generation. Am liebsten wären mir ganz persönlich, dass man hier überhaupt nichts machen muss und alles so verträumt und verschlafen lassen kann, wenn wir jetzt so auf der Düne rummarschieren. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Düne vielleicht mit dem Felsen, also mit dem festen Land verbunden wird und das Refugium Düne sich in Wohlgefallen auflöst, weil dieser Mikrokosmos gar nicht mehr bestehen kann, dann möchte ich auch manchmal lieber eine Wilbers-Aufschüttung nicht. Aber ich denke schon, dass wir für die nächste Generation daran gehen müssen, weil es eine Lebensgrundlage wird.
Mancher Helgoländer befürchtet sogar, dass die Ströme, die bislang noch von den Nordweststürmen zwischen Insel und Düne hindurchgetrieben werden, an der Düne nagen und sie gänzlich abtragen könnten, wenn eine Spundwand mit Sandaufschüttung ihnen den Weg versperrt.
Ja, das ist die Vorstellung vom Laien, der sagt, jetzt spült das Wasser hier durch und wir haben hier Tide durchaus und man sieht die Strömung auch. Und die Leute sagen, wenn man es hier dicht macht, dann wird wahrscheinlich die Düne weggespült. Das ist Quatsch. Also die Strömung geht dann um die Düne herum, wie sie jetzt auch um Insel und um Düne geht. Man kann diese Situation auch schon am Computer simulieren. Da braucht man nicht mal ein Modell, um das dann zu simulieren.
Hinter der vorgesehenen Spundwand, die das Neuland gegen die starken Nordweststürme schützt, sollen, so sieht es der Masterplan vor, 10 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült werden. Mit Platz für neue Hotels, Sportanlagen und einen Dünengürtel. Das moderne, neue Helgoland wäre zweifelsohne ein Kontrast zum alten, das viele kennen und lieben.
And when it was in Harlem and in Lontopo, then they were the Siamese twins.
So kann man den auch nehmen. Ja. Aber dann sind wir nicht mehr Hallunde, dann kommen so viel Frammen bis da. Ja, Bank, also Bank, Jin.
Es ist noch ein Weilchen hin bis zur Hochsaison. Die Uhren gehen um diese Zeit etwas langsamer auf Helgoland und man trifft sich auch schon mal am Nachmittag in einer der vielen Kneipen. In Charlies Bierstübchen gehen die Meinungen zum Masterplan auseinander.
Ja, das ist schon in Ordnung, würde ich mal sagen. Wie gesagt, es muss hier was passieren. Helgoland ist 20 Jahre zurück, muss 20 Jahre aufholen. Ich sehe das so, es kann nur vom Vorteil sein. Viele Helgoländer, die etwas jünger sind, sehen das eigentlich genauso.
Es gibt ganz viele andere Ecken und Kanten, wo man was machen kann, könnte, mit viel weniger Aufwand. Es muss sich unbedingt damit losgehen, dass man Inseln verbindet. Da gibt es genügend andere Sachen. Ich sehe auch, dass man vielleicht neue Gäste bekommen könnte, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass man ganz viele alte Gäste verliert durch diese Geschichte.
Wie stehen Sie zum Projekt Masterplan Helgoland, die Aufschüttung der Düne oder zur Düne? Wir haben die Antwortkategorien, begrüße ich sehr. Ich bin kritisch, aber mit der notwendigen Planung wird das klappen. Ich bin skeptisch oder lehne ich komplett ab?
Ich bin nicht unkritisch der Sache gegenüber.
In diesen Tagen zieht eine Gruppe Hamburger Geographiestudenten über die Insel und interviewt die Insulaner. Eigentlich will das Seminar den sogenannten ökologischen Fußabdruck der Insel ermitteln. Angesichts der aktuellen Debatte entschloss sich Professorin Beate Ratter aber, die Helgoländer auch nach dem Masterplan zu befragen. Die Geografin ist nämlich auch eine etablierte Kleininselforscherin.
Und dieser Masterplan entwickelt für mich die Insel in eine Richtung, die keine Alleinstellung herausarbeitet, sondern die ein Abschleifen, ein Gleichanpassen an andere Tourismusinseln macht. Also ich würde sagen, ohne Masterplan mit einer innovativen Neuorientierung im ökologischen Showcase-Bereich wäre für mich der sinnvollere Ansatz. Helgoland als das Besondere herausstellen und nicht als eine von den vielen Inseln, auf denen man auch Urlaub machen kann.
Herr Stahl?
Also ich würde den Sport allgemein ins Zentrum versuchen.
Besprechung am letzten Tag der Exkursion. Die Studenten haben die ersten Ergebnisse ihrer repräsentativen Befragung ausgewertet. Nur ein Drittel der Helgoländer begrüßt die Aufschüttung zwischen Insel und Düne. 23% sind kritisch, fast ebenso viele skeptisch. 19% der Helgoländer lehnen das Projekt ganz ab.
Wir haben jetzt unser Konzept nicht eingehalten, erst einen Eierkrog zu trinken und dann zu fantasieren. Aber können Sie mal versuchen, so ein bisschen von den Beklemmungen der Realität sich loszueisen und ein bisschen fantasievoll zu werden und einfach mal rumzuspinnen, was Sie sich vorstellen könnten, was man aus der Insel macht.
Was soll Helgoland als Standort fürs World of Ocean Race? Quer über den Atlantik.
Das heißt, den Wassersport hier drumherum ein bisschen stärker ins Zentrum rücken.
Ja. Auch ohne den berüchtigten Helgoländer Eierkrug legen die Studenten einige Ideen für Helgoland auf den Tisch. Sie wünschen sich eine ökologische Musterinsel, eine Null-CO2-Insel. Dass Helgoland etwas Besonderes ist, das ist ihnen längst klar. Wo man vieles erleben kann, was es nur hier gibt, sagt auch die Professorin.
Das heißt, der Weg für mich wäre nicht auf eine Erweiterung der Inselfläche, sondern der Weg für mich wäre aufklären und die Innovationskraft, die vielleicht noch hier ist, in ein Alleinstellungsmerkmal wie ein ökologisches Showcase hineinzuentwickeln und zu sagen, kommt hierher, hier habt ihr keine Allergien, hier habt ihr keine Gräserpollen, hier habt ihr fantastisches Wetter im Sinne von Sturmwetter.
Ich sag mal, den 5-Sterne-Hochpreiskunden, der hier eine Rundumbespaßung will auf Helgoland und auf der Düne, das glaube ich nicht, dass das der Gast der Zukunft für Helgoland ist. Aber ich sage nochmal, für mich ist ganz wichtig, dass die Düne als Naturraum, als Erholungsraum und als Naherholungsgebiet für die Helgoländer sollte meines Erachtens nach so beibehalten werden.
Jetzt sind wir hier auf dem neuen Museumshof.
Jörg Andres ist Chef des Helgoland-Museums. Und während auf Helgoland viele Kurven nach unten zeigen, hat das Museum seine Besucherzahlen in den letzten 10 Jahren versechsfacht. Jetzt plant Andres die Erweiterung des Museums.
Ich sehe auch das Museum ein bisschen da als Vorreiter in dieser Rolle. Wir machen schon seit 10 Jahren genau das, was hier auf der Insel an lauter Konzepten und Gutachten erarbeitet wird. Das heißt, wir bedienen die Kulturlauber, die Naturlauber, all die bedienen wir. Wir zeigen die Besonderheiten dieser Insel, woran die Menschen ein richtig großes Interesse haben. Ob es nun die Militärgeschichte ist, die Festungsgeschichte, die Bunkeranlagen oder hier draußen James Krüss und Franschensky, unsere beiden größten Helgoländer. All das, dafür reisen die Leute inzwischen hierher.
Aber für Jörg Andres ist all das kein Widerspruch zum Masterplan.
Dann wird es urplötzlich einen alten Teil geben und einen neuen Teil, wo sich was abspielt. Und da ist natürlich die große Befürchtung, dass sich das ganze Leben und das Geld verdienen und alles in dem neuen Teil abspielt und man sozusagen nur noch in den alten geht, um in die Kneipe zu gehen oder Eingeborene zu begucken. Ne? Also so ist ein bisschen übertrieben die Vorstellung der Menschen hier. Aber irgendwas Neues muss kommen. Und die Insel hat sich so oft verändert und auch so oft radikal verändert wie kaum ein anderer Platz. Das kann sie meiner Meinung nach durchaus auch wieder. Und sie wird es auch verkraften.
Wenn wir unsere Art bewahren, singen die Helgoländer Kragfinken in der ihnen gegebenen Sprache. Unser Denken und reinen Sinn, dann werden wir hier alle zurechtkommen. Unsere Insel bleibt unsere Heimat.
Man muss das schon mögen. Ich werde hier niemanden herkriegen, der Krawallurlaub machen will, also Ballermann. Kann man zwar im Sommer auch haben, aber ist nicht das Ziel der Helgoländer. Ich werde hier niemanden herkriegen, der permanent 35 Grad Sonne haben will. Da muss er in die Karibik fahren. Aber ich glaube, Helgoland bietet eben alles, alle Möglichkeiten. Und wenn ich es nicht kennen würde, würde ich wahrscheinlich einer der Menschen sein, der neugierig darauf wäre, sich sowas anzugucken.
Tja, was muss passieren, wenn etwas passieren muss? Entsteht da wohl ein Dubai des Nordens? Auf jeden Fall, wie wir gehört haben, ist damit zu rechnen, dass Helgoland sein Gesicht ein wenig ändert. Und ich darf nochmal erinnern, 1500 Einwohner hat die Insel. Und das heißt, ohne den Beginn einer umfassenden Neuorientierung noch zu dieser Saison ist bis Ende 2010 ein Abbau von in etwa 200 Arbeitsplätzen zu erwarten. Und in diesem Fall ist dann endgültig die kritische Schwelle zum Überleben als eigenständige Gemeinde unterschritten. Und dann wäre Helgoland nur noch ein Ferienressort. Das macht nachdenklich. Thilo Schmidt winkt uns von Helgoland zu und wir zurück auf die Insel. Lassen Sie sich jetzt mit dem Neuesten aus aller Welt versorgen. Dann